Der Impuls am Nachmittag hat immer wieder die besondere Prägung eines Zeugnisses. In diesem Sinn nicht mein Berufungszeugnis, sondern ein Erlebnis, welches ich mit euch teilen möchte. Das ist jetzt mehr ein Erlebnis, das ich persönlich gehabt habe und das zum Nachdenken anregen soll. Möchte damit jetzt nichts vorgreifen und damit auch nicht sagen, dass es jetzt so genau ist. Es sind einfach ja Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die ich mit euch teilen möchte. Ich habe am Vormittag in der Predigt gesprochen über diesen Sterbenden, den ich betreuen, den ich begleiten durfte. Und was diesen Sterbenden ausgemacht hat, er war unwahrscheinlich belesen, unwahrscheinlich intelligent und man konnte mit ihm über Gott und die Welt reden und es war hochinteressant. 2-2,5 Stunden habe ich mit ihm gemeinsam gesprochen und es kam mir vor, als wären es 5 Minuten gewesen. Seine Sichtweisen überlegen, wie das zusammenpasst. Dann natürlich ist er immer mehr hineingekommen, über das eigene Leben zu erzählen, was dann in der Lebensbeichte und der Lebensübergabe gemündet hat. Aber vor der Lebensübergabe, vor der Lebensbeichte haben wir natürlich auch über das gesprochen, was ihn erwartet. Und er war 62 Jahre alt und hat gesagt, er ist neugierig, was er sieht, wenn er die Augen schließt. Und wie gesagt, er war sehr belesen, hat sich da über alles Mögliche erkundigt und dann auch informiert, was es so geben könnte nach diesem Leben, wie das ewige Leben aussehen könnte. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, wenn Gott nichts dagegen hat, dann kannst du mir ja so ein kleines Zeichen von drüben schicken. Und wie gesagt, wenn es dem Willen Gottes entspricht, gesagt, getan, man tut sowas schnell, gerne sagen. Muss hinzufügen, dass ich schon doch viele Sterbende begleitet habe, aber dieser Sterbende war was Eigenes. Man muss auch hinzufügen, dass er ja die harte Schiene gefahren ist. Das heißt, seine Mutter hat ein bisschen es untertrieben, hat sehr mit dem Arzt gehadert, weil der Arzt hat ihm auf die Stirn zugesagt, es ist aus, sie haben keine Hoffnung mehr auf Besserung, auf Genesung, es ist vorbei. Sie müssen sich auf Sterben einstellen, es dauert nicht mehr lange. Also er hat gewusst, es ist jetzt nichts mehr anderes möglich. Und das Besondere, er hat sich geöffnet. Geöffnet für diese eine Möglichkeit, sich jetzt auf das einzustellen, was kommt. Auf den Tod und das ewige Leben. Und ja, im Gespräch sagte er, ich bin neugierig, was mich erwartet. Ich bin neugierig, was ich sehe, wenn ich die Augen schließe. Und ich wiederhole, er hat mir zugesagt, ja, wenn Gott das will, wenn Gott nichts dagegen hat, dann kann ich dir ein Zeichen von drüben zukommen lassen. Es war dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, noch gar nicht lange her, es betrifft alles die Zeit vor 8 Tagen, da hatte ich einen Traum und als ich aufgewacht bin, habe ich drüber nachgedacht und war der Meinung, ich habe von meinem Schutzengel geträumt, nur damit es keine Missverständnisse gibt, ich träume nicht von meinem Engel oder meinem Schutzengel, aber es war für mich ein Gefühl, als wäre es ein Engel gewesen, den ich gesehen hätte im Traum und wie gesagt, beim Aufwachen kam mir der Gedanke, ja, mein Engel ist zufrieden mit mir. Das hat mich in diesem Sinne natürlich sehr, sehr bestärkt und mich gefreut, dass mein Schutzengel mit mir zufrieden ist. Es kommt ja nicht jeden Tag gleichermaßen vor, dass man so das Gefühl hat, mein Schutzengel ist zufrieden mit mir. Das hatte ich eben in der Früh beim Aufstehen, als ich an den Traum dachte, ja, mein Engel ist zufrieden mit mir. Was habe ich konkret geträumt? Ich habe geträumt, dass auf einem Platz ein großer stattlicher Mann stand, interessanterweise mit einem braunen Gewand. Und dieser Mann hat mir die Hand gegeben, voller Dankbarkeit, voller Wohlwollen und hat eine leichte Drehung gemacht und ich war oben in der Luft und habe von oben runter geschaut auf die Menschen, die unten waren, auf die Häuser, die unten standen. Und im Traum dachte ich noch, seltsam, bei dieser Drehung, dass mir nicht schwindlig geworden ist. seltsam, dass ich gar keine Höhenangst habe, weil normalerweise habe ich Höhenangst, dass ich gar keine Angst habe. Und interessant, dieser tiefe Frieden. Also es war ein unwahrscheinlich schöner Traum. Ich bin aufgewacht und wie gesagt, ich meinte, meinen Schutzengel gesehen zu haben und hatte den Eindruck, der Engel ist zufrieden mit mir. Als ich dann zum Gebet gegangen bin, hat das Telefon geklingelt, war in aller Früh. Die Angehörigen haben mich angerufen. Heute Nacht ist er gestorben. Herbert hieß er. Heute Nacht ist der Herbert gestorben. Und da war ich zweimal berührt, weil da war mir klar, das war jetzt nicht mein Engel, den ich gesehen habe, sondern ganz offensichtlich hat sich dieser Sterbende gemeldet und mir gezeigt, dass er wirklich im tiefen Frieden hinübergehen konnte, was dann natürlich auch der Ausdruck seines Gesichtes war. Ich war dann gleich dort, habe die Sterbegebete, die Totengebete dort verrichtet an seinem Sterbebett. Und das Gesicht war nicht nur tief im Frieden, sondern ein richtiges, ja, Lächeln war auf seinen Lippen, aber auch um die Augenpartie. Also etwas, was man selten sieht. Jemand, der so im Frieden, so in der Freude hinübergeht. Das war der erste Traum. Aber wenn man neugierig ist, er war es, ich war es auch, dann fragt man weiter. Und ich habe mir gedacht, gut, du hast jetzt diesen Frieden, diese Freude erfahren, weil du im Herrn hinübergehen konntest. Aber du hast Gott noch nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe viel Erzählungen von armen Seelen gelesen. Besonders angetan haben es mir die Erzählungen von einer Mystikerin aus Süddeutschland in der Nähe von München. In Waal hat sie gelebt und sie hat die Verstorbenen gesehen und konnte mit ihnen reden. Das Authentische für mich an diesem Gespräch mit den armen Seelen liegt daran, dass die armen Seelen keine langen Erzählungen machten, sondern nur kurz und knapp einzelne Worte sagten, die es dann getroffen haben. Und eine verstorbene Seele sagte eben dieser Mystikerin auf die Frage, wie ist das, wenn du stirbst? Dann hat diese Seele gesagt, wir kommen, wir treten vor das Angesicht Gottes und wir erschauern vor der Größe, vor der unendlichen Größe Gottes, wir erschauern und versinken daraufhin in der Reinigung. Mit anderen Worten, es ist letztendlich Zulassung Gottes, dass die arme Seele, wenn sie spürt, ah, da sind noch Flecken an mir, da ist noch etwas nicht ganz rein, dass Gott den Verstorbenen die Möglichkeit gibt, das in Ordnung zu bringen. Und wir haben die Möglichkeit, hier auf Erden alles in Ordnung zu bringen. Wenn wir die Möglichkeit nicht nützen, gibt Gott in seiner Barmherzigkeit uns die Möglichkeit nach dem Tod. Das nennen wir Fegefeuer. Und wie gesagt, ein Erschauern vor Gott und ein Versinken in der Reinigung. Und diesen Gedanken hatte ich natürlich auch. Du hast Gott noch nicht gesehen. Gibt es irgendetwas, was du dann noch erleben durftest? Und die nächste Nacht, die darauffolgende Nacht, war eine sehr anstrengende Nacht, nicht mehr so schön wie die erste. Es waren lauter Kurzträume, kurze, prägnante Träume, die teilweise heftig waren. Also wirklich heftig, ich wiederhole sie nicht, weil sie waren wie eine Beichte. Es war, wie wenn ich jetzt in den Augen des Beichtenden diese ganzen Verfehlungen gesehen habe, des Lebens. Und wie gesagt, es waren Situationen, die mit Schuld, mit Sünde, mit schwerer Sünde zu tun gehabt haben. Und ich war richtig fertig, als ich dann immer wieder aufgewacht bin. Wiederhole konkret diese Träume nicht, weil ich sehe das jetzt in diesem Sinn auch so als Art, ja, Beichtsiegel und möchte in diesem Sinn nicht konkret auf diese verschiedenen Situationen eingehen. Aber interessant, und jetzt wird's doch ein bisschen stark. Interessant war ein Satz, den ich hatte vor dem Aufwachen. Also wie gesagt, die ganze Nacht ein Kurztraum nach dem anderen. Immer wieder aufgewacht, drüber nachgedacht, eingeschlafen, nächster Traum. Und dann kurz vor dem Aufwachen in der Früh nur ein klarer Satz. 20 bis 25 Jahre Fegefeuer. Bin ich aufgewacht. Das mag jetzt vielleicht einzelne treffen, mich hat es auch getroffen, weil man denkt ja immer, man tut jemand gut vorbereiten auf Sterben. muss aber dazu sagen, dass das in diesem Sinn Zeitrechnungen sind, die wir Menschen machen. Drüben im Himmel, im Fegefeuer, gibt's keine Zeit mehr. Also das sind immer wieder Zeitangaben, die uns irgendwie vermitteln möchten, dass es eine ernste Angelegenheit ist mit dem Fegefeuer. Und ich hatte einen alten Pfarrer als Begleiter im Noviziat, der hat es mit Zahlen gehabt und der hat so die verschiedenen Mystiker, die mit armen Seelen zu tun hatten, hat er die durchgelesen und mitgerechnet, durchgerechnet. Und dann hat er gesagt, ja, also ein Verstorbener ist im Durchschnitt, wohlgemerkt Durchschnitt, im Durchschnitt 30 Jahre im Fegefeuer. Das ist der Durchschnitt. Und ein Priester ist im Durchschnitt 60 Jahre im Fegefeuer. Und da gibt's manche, die dann sagen, ja, wie kann Gott sowas zulassen? Der Priester opfert sein Leben und muss dann so lange ins Fegefeuer. Ja, weil wir Priester eine große Verantwortung tragen. Wie sagt es Jesus im Evangelium? Wem mehr gegeben wurde, von dem wird mehr verlangt. Und ihr bekommt es jetzt mit, wenn wir Priester alles, was irgendwie Fehler, Schwächen oder Sünden betrifft, kleinreden, wegreden, uns dadurch selber freisprechen oder uns in diesem Sinn leicht machen, weil es gibt ja keine Sünden und so weiter, dann tragen wir dafür die Verantwortung. Deswegen auch dieser Durchschnitt. Es gibt hier immer wieder auch Priester, die natürlich gleich in den Himmel kommen und andere, die vielleicht länger in der Reinigung verharren müssen. Aber wohlgemerkt, ich hatte ein persönliches Erlebnis mit meinem Vater, der in diesem Sinn ja auch einen Wachtraum hatte. Auf die Frage, Papa, was waren deine schönsten Erlebnisse, kam unter anderem immer wieder dieses Erlebnis, als er auf einer Reise war in Südafrika. Da hatte er einen Wachtraum. Er sah seine verstorbene Mutter, die auf ihn zugekommen ist. Seine verstorbene Mutter, und sie war wunderschön, sagt er, hat gestrahlt, war jugendlich, jung, das heißt nicht die alte Frau, nicht 85, 86, wie sie gestorben ist, sondern sie hat sich ihm gezeigt als junge Frau, strahlend, wunderschön gekleidet. Und nur kurz anfügend, im Himmel gibt es ja keine alten Leute, also keine Sorge, also wir sind nicht der alte Mann oder die alte Frau drüben im Himmel, dort gibt es ja nur junge Menschen, sagt man so salopp. Aber wie gesagt, der Vater hat seine verstorbene Mutter gesehen und sie kam zu ihm und hat sich bei ihm bedankt für sein Gebet und ihm mitgeteilt, sie geht jetzt in den Himmel ein. Sage ich, Papa, wann war das? Papa antwortete, das war im Jahr 2005, 30 Jahre nachdem die Oma gestorben war. 30 Jahre. Und es war für mich so ein Aha-Erlebnis, also ist da doch was dran mit diesem Durchschnitt? Weil die Oma war jetzt in diesem Sinn kein schlechter Mensch. Nein, er hat jeden Tag dem Psalter gebetet. Und ja, hatte natürlich ihre Kanten und Ecken. Und hat sich mit gewissen Personen sehr schwer getan. Und das ist so ein Punkt, der ganz schwer wiegt. Die Unversöhnlichkeit. Das heißt, wo es geht, das heißt, den Frieden schließen auf den Weg, sagt Jesus im Evangelium. Wenn ihr auf dem Weg zum Gericht seid, hier ist ja auch das letzte Gericht gemeint, schließt Frieden mit denen ihr im Streit seid. Weil das ist das, was das Ganze in die Länge zieht. Weil ihr irgendwie warten müsst, dass der dann auf der Erde endlich euch vergibt oder dass ihr ihm vergebt oder ihr vergebt. Also diese Vaterunser-Bitte ist wirklich aktuell. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich meinem Schuldner vergebe. Und Jesus sagt es dann noch härter, so wie du vergibst, so vergibt dir der Vater. Also hier aufpassen. Wir denken gleich immer wieder an andere Sünden, aber das ist einer der Hauptpunkte, die Versöhnung. So wie wir vergeben, vergibt uns Gott. So wie wir barmherzig sind, ist Gott uns barmherzig. Also es kann Menschen geben, die jetzt bei weitem nicht so oft in die Kirche gehen wie ich, die bei weitem nicht so viel beten wie ich, aber die womöglich schneller sind im Himmel, weil sie einfach barmherzig sind, immer wieder auf Versöhnung bedacht sind und auf Vergebung. Und
aber haben die Priester nicht irgendwie ein Vorrecht, dass sie doch mehr machen für die Menschen?
Wem mehr anvertraut wurde, von dem wird mehr verlangt, sagt Jesus. Und das heißt, Gott ist gerecht und er sieht alles und er weiß, was der Priester tun kann und was er eben tut oder träge vorüberstreifen lässt. Nein, aber wie gesagt, das sage ich bewusst deswegen, weil wir durchs Gebet alles verkürzen können. Das heißt, ich sage es bewusst, weil wir unsere lieben Verstorbenen viel zu schnell in den Himmel schicken. Wir beten für die Verstorbenen am Friedhof, beim Begräbnis, dann vielleicht noch eine Jahresmesse und dann ist es vorbei. Und das wollte ich euch vor allem auch vermitteln. Betet für eure Verstorbenen. Betet für eure Verstorbenen. Sie können für sich nichts tun, aber sie können uns helfen. Und es ist ein wunderbarer Tausch. Wenn wir für sie beten, dann können wir diese Jahre abkürzen in wenige Tage oder Monate. Das ist dann wieder unsere Verantwortung, auch wieder von uns Priestern. Wir könnten durch unser Gebet viel abkürzen. Und wenn wir es tun, bekommen wir den Lohn. Wenn wir es nicht tun, bekommen wir die Konsequenzen zu spüren. Und dann gibt es noch einen dritten Traum und ich wiederhole, das sind Träume. Also wohlgemerkt, das ist jetzt nicht der Katechismus, das sind Träume, wo man sich Gedanken drüber machen darf. Ein dritter Traum, ich habe dann überlegt, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und jetzt aufpassen, das ist jetzt ein Bild, das man verstehen muss. Ich erkläre es auch gleich. Ich habe von einem Kelch geträumt, von einem Kelch, in den ich Asche hineingefüllt habe. Dazu gleich die Erklärung. Die heilige Mechthild hat Jesus gesehen in seiner Göttlichkeit. Und was erzählt sie? Wie beschreibt sie die Situation? In dem Augenblick, wo sie vor Jesus Christus, dem Sohn Gottes, steht, zerfällt sie zur Asche. Klar? Wir sind Staub und kehren zu Staub zurück. Vor der Göttlichkeit, der Größe Gottes zerfallen wir bildlich gesehen zur Asche. Aber halt, es geht noch weiter. Dann merkt sie, wie Jesus in seiner göttlichen Barmherzigkeit sich über sie beugt und wie sie wieder ersteht, und sie fühlt sich wie aus Gold. Alles klar? Also wir merken, das sind jetzt ganz andere Kategorien, also wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wenn es um Gott geht, dann sind das alles nur Bilder, die uns helfen sollen, dass wir gewisse Dinge nicht verschlafen, vor allem wir Priester, und dass wir einander helfen und die armen Seelen nicht vergessen. Und für mich war dieser dritte Traum klar. Das heißt, die Bitte, ich kann ihm helfen, dem Verstorbenen, indem ich ihn immer wieder ganz bewusst ins Messopfer hineinnehme, indem ich ganz bewusst ihn immer wieder in diese Wandlung hineinnehme bei der Heiligen Messe, weil dann Gott diese Wandlung vollbringt, dieses Symbol der Asche, was wir sind, Staub, verwandelt zu Gold. In diesem Sinn ist es Gold natürlich auch wieder ein Bild, ein Vergleich für das, was Gott mit uns vorhat.
Entschuldigung,
ja.
Darf ich was sagen?
Klar.
Ich habe in den Namen Seelenbüchern gelesen, dass Ihnen die Läuterung, die Zeit unsagbar lang vorkommt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da manche 50 oder 60 Jahre leiden müssen.
Wie gesagt, vorsichtig mit Zeitangaben, weil die Zeit gibt es nur hier auf der Erde. Und ja, richtig. Das heißt, aufpassen mit Zeitangaben. Da gibt es so eine liebe Geschichte, Vorsicht, das sind alles Geschichten. Also ich wiederhole das ganz bewusst, das sind Geschichten, Bilder, die uns in diesem Sinn ein bisschen aufwecken können und aufwecken sollen, weil es geht wirklich konkret ums ewige Leben. Und da gibt es eine liebe Geschichte von einem Ordensmann, der stirbt und dann darf er einem seiner Mitbrüder erscheinen, sich zeigen als Verstorbener und der Mitbruder, der darf angeben, wie lange er im Fegefeuer bleiben soll. Und der Mitbruder ist großzügig und sagt, 5 Minuten. Was antwortet der Verstorbene darauf? oh, wie bist du grausam. Das heißt, ihr merkt schon, 5 Minuten warten aufs Christkind, kommt ein Kind ewig vor. Und diese Zahlen, das sind alles mehr Empfindungen, als dass man das jetzt mit der Uhr entsprechend abstoppt. Also da in diesem Sinn vorsichtig sein. Aber das, was wir merken, ist doch, dass wir in diesem Sinn ja dieses Leben ernst nehmen dürfen und diese Möglichkeiten wahrnehmen dürfen, die sich uns stellen. Das heißt, das eine, dass wir immer wieder unsere Schuld vor Gott legen. Da gibt es eine Bibelstelle, die mich sehr beschäftigt, und zwar geht es da um den David, den König David aus dem Alten Testament. Und ihr kennt ja den David, den Gottesmann, der die Psalmen geschrieben und gesungen hat. Dieser David, der hat ja schwer gesündigt. Und stellt euch vor, obwohl er Ehebruch begangen hat und einen Mord angezettelt hat, hat er es nicht bemerkt. So blind kann man sein. Und da kommt dann der Gottesmann, der Nathan, und sagt zu David: David, du hast schwer gesündigt. Und jetzt gehen dem David die Augen auf, und ich hab's am Vormittag auch in der Predigt genannt, was die armen Seelen immer wieder als große Hilfe bezeichnen, der Glaube und die Demut. David hat an Gott geglaubt und war demütig. Und als er kennt, dass er schwer gesündigt hat, sagt er sofort: Ich habe gegen den Herrn gesündigt und bereut diese Schuld. Und was antwortet der Gottesmann? Im selben Augenblick bekommt er das Wort Gottes und hört: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Da merkt ihr, welche Kraft, welche Macht im Sündenbekenntnis steht. Und alles, was wir in der Beichte vor Jesus hinlegen, das vergibt er und vergisst er. Das ist was Großartiges. Ich habe es immer wieder erzählt von dieser Bekannten aus Tirol, die klinisch tot war, die ihr Leben hat in wenigen Bruchteilen von Sekunden vor den Augen ablaufen sehen. Und diese Frau, die hat eben vor dieser schweren OP eine Lebensbeichte gemacht. Und das war eine unwahrscheinlich schöne Aussage. Stell dir vor, alles, was ich Jesus in der Beichte gesagt habe, ihm übergeben habe, das war nicht mehr da. Das war ausgelöscht. Gott vergibt und vergisst, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das ist das große Liebesangebot der Beichte. Und sobald wir auch, jetzt wenn es um lästliche Sünden geht, am Abend immer wieder diese Gewissenserforschung machen und sagen: Jesus, ich stehe dazu, ich habe gesündigt, ich war da jetzt eben ungeduldig oder war da zornig oder habe da oder dort nicht recht gehandelt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist gnädig, Gott vergibt uns unsere Schuld. Was die lästlichen Sünden betrifft, steht im Katechismus, dass Gott die lästlichen Sünden bei jeder heiligen Kommunion vergibt. Wir sagen: Herr, ich bin nicht würdig, komm als mein Seelenarzt zu mir. Und dann gibt es natürlich diesen Auftrag auch im Evangelium, wie Jesus zur Sünderin sagt: Ich verurteile dich nicht, aber jetzt geh und sündige nicht mehr. Das ist natürlich dem David auch klar. Gott hat mir vergeben, so, und jetzt muss ich wirklich versuchen, gut zu leben. Und ich finde es so interessant, dass es mir früher nie aufgefallen, dass eigentlich ein Vers nach dieser Zusage Jesu: Ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr, das ist Johannes 8,11. Später in Johannes 8,12 dann die Erklärung dazu kommt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ist alles klar? Es geht jetzt Gott nicht darum, dass wir nicht sündigen dürfen, weil wir dann böse sind. Um das geht es viel weniger als um das: Wenn wir sündigen, gehen wir in der Finsternis. Und wenn wir nicht sündigen, dann gelangen wir ins Licht, dann folgen wir Jesus im Licht nach. Und was heißt das? Das heißt konkret, dass ich plötzlich empfänglich werde, nicht nur für das Licht, sondern für den Willen Gottes, für das Wort Gottes, für die Fügungen Gottes. Und das will Gott von uns. Er möchte, dass wir in diesem Sinn empfänglich werden für das Gute, empfänglich für den Geist Gottes und den Geist Gottes weiterschenken, uns selber zu Werkzeugen Gottes werden. Und ihr merkt, es geht hier darum, immer wieder alles Sündhafte abzustreifen, um ja den Auftrag ausführen zu können, den Gott mit einem jeden von uns hat. Und es gibt dann noch einen Psalm, der mir besonders am Herzen liegt, das ist der Psalm 119. Da heißt es dann, wenn es darum geht, im Willen Gottes zu leben, nach dem Wort Gottes zu leben, Psalm 119, Vers 10, ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich suche dich von ganzem Herzen. Ich denke, die meisten von Ihnen waren einmal verliebt, in jungen Jahren, und können Sie vielleicht noch ein bisschen zurückerinnern, wie das war, als Sie verliebt waren. Und wie ist es, wenn man verliebt ist? Man denkt an den anderen. Man ist in Gedanken immer beim anderen. Man möchte mit dem anderen Zeit verbringen. Man möchte mit den anderen reden, ihm alles erzählen, ihm Freude machen, Geschenke machen. Ich suche dich von ganzem Herzen. Das dürfen wir jetzt ummünzen auf unsere Beziehung zu Gott. Also ihr merkt schon, dass wir nicht mehr sündigen, ist nur der Vorspann zu dem Eigentlichen, dass wir frei werden für das Eigentliche, dass wir Gott suchen, uns mit Jesus unterhalten, mit Jesus Zeit verbringen, ihn in unseren Gedanken, in unseren Worten immer wieder bei uns haben. Ich suche dich von ganzem Herzen. Also dürft immer wieder dran denken, so wie das damals war, als ich verliebt war, so darf meine Beziehung zu Jesus werden. Ich darf in diesem Sinn Jesus als meinen Bräutigam sehen. Und dann geht es noch weiter, Psalm 119, Vers 11. Ich berge deinen Spruch im Herzen, damit ich gegen dich nicht sündige. Das heißt, das eine, Jesus von ganzem Herzen suchen, wie einer, der verliebt ist, darf ich Jesus suchen als den, den meine Seele liebt. Und damit ich nicht sündige, damit ich aus diesem Licht nicht wieder herausfalle, nicht wieder in die Finsternis zurückrutsche, berge ich den Spruch Gottes im Herzen, so wie es die Mutter Gottes getan hat. Sie hat immer wieder die Worte Gottes, die Worte Jesu im Herzen getragen, drüber nachgedacht und dann danach gelebt. Und ist heute die große heilige Mutter Gottes, zu der wir aufschauen und die uns immer wieder hilft auf diesem Erdenweg. Es ist 3 Uhr. Und wir dürfen miteinander den Barmherzigkeitsrosenkranz beten.
Eine einzige Frage hätte ich noch. Wie ist, wenn man für einen Verstorbenen einen vollkommenen Ablass beten will? Wird der auf der Stelle dann erlöst?
Das heißt, das müssen wir der Barmherzigkeit Gottes überlassen. Weil, ja, da gibt es verschiedene Perspektiven. Das kann sein, dass der Verstorbene vielleicht noch irgendwas gut zu machen hat. Und ich sage jetzt nur eine Möglichkeit, dass der liebe Gott sagt, gut, natürlich bekommst du deinen Anteil an diesem vollkommenen Ablass, aber da gibt's jemand in deiner Familie von deinen Angehörigen, der ist auch im Fegefeuer, dem hättest du zu Lebzeiten helfen sollen, hast du vergessen. Und der bekommt auch einen Teil von diesem Ablass. Also wie gesagt, da ist Gott in seiner Gerechtigkeit unergründlich, aber wir dürfen vertrauen, dass Gott das Beste macht aus diesem vollkommenen Ablass. Ja. Und auch den Barmherzigkeitsrosenkranz bete ich gerne immer wieder für die Verstorbenen, die auf diese Weise auch uns wieder helfen können.